Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Casual, unserem Wirtschaftspodcast aus dem Breisgau Markgräfler Land. Und mir gegenüber sitzt der Bernd. Hallo, schön, dass du wieder da bist.
Hallo, lieber Marc.
Ja, weil wir hatten schon mal einen Podcast miteinander und haben gedacht, das ist eine gute Idee, wenn wir das mal fortführen, allerdings zu einem anderen Thema als vielleicht das klassische Wirtschaftsthema. Wir reden heute über Menschen, die ja groß geworden sind im Schwarz-Weiß-Fernsehen und solche, die das gar nicht mehr kennen. Das heißt, wir sprechen heute mal über die Generationen der vergangenen Jahrzehnte. Aber ganz wichtig, wir werden heute natürlich kein Generationen-Bashing betreiben, denn wir beide sind aus der gleichen Generation. Mhm. Und haben auch überlegt, ob wir noch weitere Gäste vielleicht dazu holen, um die Generation etwas mehr zu repräsentieren. Wir werden aber heute ganz gezielt über die Vorzüge sprechen, über lustige Geschichten natürlich, auch über Klischees. Und am Ende geht es aber vor allem darum, wie diese Menschen innerhalb der Unternehmen miteinander arbeiten und was wir daraus vielleicht lernen können. Mhm. Lieber Bernd, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Und ich hoffe, dass wir die einzigen beiden sind, die sich auf den Podcast freuen, wie du gerade gesagt hast. Insofern schön, dass ich da sein darf.
Ja, und dann lass uns doch mal direkt beginnen mit einer schönen Metapher, die wir gerade gesehen haben, als wir beide, du bist hier zur Tür reingekommen und wir haben beide unsere Handys auf den Tisch gelegt. Ich kann stolz berichten, ich bin mittlerweile nicht mehr Inhaber einer Klapphülle. Du auch schon länger nicht mehr. Ich wusste allerdings nicht, was das für Konsequenzen hat und in welche Schublade man mit einer Klapphülle einsortiert wird und in welche Generation man einsortiert wird.
Also jetzt fühle ich mich ein bisschen diskriminiert, weil tatsächlich habe ich noch nie eine Klapphandyhülle besessen. Ich habe offen gesagt auch nicht wahrgenommen, dass du beim letzten Mal eine hattest. Ich habe da nicht drauf geachtet. Aber frei nach Till Reiners, du weißt ja, dass die Klapphandyhülle ist ja das Butterfly-Messer der Oberstudienräte. Insofern gut, dass du sie losgeworden bist. Und du hast mir ja gerade gesagt, aufgrund deiner Tochter, richtig?
Ja, das stimmt. Die war letzte Woche zu Besuch und sagt so, oh Vater, ey, hast du noch eine Klapphülle? Das ist die Hülle der Boomer.
Und du bist kein Boomer?
Nein, ich bin überhaupt kein Boomer.
Eben.
Und damit sind wir schon mitten im Thema. Wir zwei würden uns bezeichnen als eine Mischung aus ja, Generation X, Millennials.
Ja. Oder also auf dem Papier sind wir, glaube ich, Generation X oder auch Generation Golf. Da gab es mal ein tolles Buch,
Golf,
was das herleitet. Ja.
Ach ja.
Die Generation X wird auch als Generation Golf, weil es die goldenen Zeiten des VW Golfs waren, sozusagen.
Ah.
Ja. Und jetzt ist es so, dass ich persönlich bin letztens über eine kleine Mikrogeneration gestolpert, Xennials werden sie genannt, nämlich an der Schwelle zwischen X und Millennials. Tatsächlich, wir sind beide eher Ende X, also wir sind jüngere Xer sozusagen.
Genau.
Wenn wir noch ein bisschen gewartet hätten, hätten wir Millennials sein können, aber tatsächlich sind wir sozusagen die Brückengeneration. Warum Brückengeneration? Weil wir, anders als große sonstige Teile der Xer, schon mit Computern irgendwie groß geworden sind. Ich erinnere mich daran, meine Freunde hatten tatsächlich relativ früh Commodore 64, Commodore Amiga. Für die teilweise zuhören und das noch kennen. Manche kennen es wahrscheinlich nicht mehr. Und insofern waren wir wahrscheinlich die erste Generation, die mit der Digitalisierung so ein bisschen in Berührung kam.
Ja, und auch eine der ersten Generationen, die das 56K-Modem noch kennengelernt haben.
Richtig.
Wo der erste Internetzugang, der mit optischen Tönen auch sehr lautstark durch die Wohnung gehallt ist und dann eine sehr langsame Internetverbindung aufgebaut hat.
Sag mal, wie alt ist deine Tochter?
Ja, wird jetzt 24,
die Große. Dann ist die Generation, es ist Z noch? Jetzt muss ich rechnen.
Ja, doch, ja, klar.
Es ist noch mit Z. Z, ne?
Genau.
Du bist ein bisschen jünger als
Als unsere Aufnahmeleitung, die heute, das kann man an der Stelle auch mal sagen, uns mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle ein Lächeln schenken wird und hoffentlich nur im positiven Sinne und nicht nach dem Motto, was erzählen die.
Sie hat den ganzen Laden schon gerettet hier gerade.
Ja, das hat sie. Sie hat uns technisch wirklich heute alles hier hervorragend vorbereitet und zum Laufen gebracht.
Worauf ich hinaus wollte, deswegen fragte ich gerade nach dem Alter deiner Tochter, die hat das ja so flapsig gesagt mit den Boomern und da sind wir, finde ich, eigentlich auch schon bei einem schönen Thema, nämlich so ein bisschen diesem Generationen-Blaming, was mich offen gesagt, wenn ich das mal so reinwerfen darf, offen gesagt ein bisschen stört.
Ja, weil, das ist auch so.
dieser Begriff du Boomer oder okay Boomer, der ist ja tatsächlich in den letzten Jahren, muss man sagen, verwendet worden, um eben Leute, die jetzt noch in Rente gehen, mein Vater zum Beispiel ist auch Boomer-Generation, mhm. Baby-Boomer, so heißen sie ja, aber die dann tatsächlich ein Stück weit zu diskreditieren, was ich offen gesagt gar nicht so in Ordnung finde, weil man denen dann immer das Gefühl gibt, dass sie irgendwas falsch machen, ne? Gut, bei deiner Klapphandyhülle müssen wir drüber sprechen. Das war definitiv nicht korrekt von dir.
Ja, die ist auch im Müll gelandet. Wobei, ich muss fairerweise sagen, eigentlich auch nur, weil ich darauf hingewiesen wurde. Ansonsten wäre mir das gar nicht aufgefallen. Aber lass uns bei den Babyboomern mal bleiben. Weil, ich möchte dir da absolut recht geben. Aber vielleicht noch mal kurz zum Einordnen. Das sind die Jahrgänge circa 50er Jahre bis Ende 60er Jahre. So ganz grob mal einzuordnen. Und was macht diese Generation aus? Für die hat bedeutet, Arbeit ist Pflicht. Mhm. Loyalität wurde riesengroß geschrieben. Mhm. Karriere durch Einsatz und eine Präsenzkultur. Also man war gerne untereinander, miteinander. Und es ging um den wirtschaftlichen Aufschwung. Mhm. Also wir sind hier bei den Nachkriegsjahren, Wirtschaftswunder, Vollbeschäftigung. Die haben echt erlebt, dass harter Einsatz auch direkt mit Sicherheit und Wohlstand belohnt wurde. Mhm. Und das über eine relativ lange Zeit. Und so das Motto könnte da lauten, erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Ja, ich glaube, das ist natürlich eine Generation, die wurde von den Eltern so geprägt, weil alle Eltern hatten den Krieg mitbekommen. Mhm. Es ging um, dass es dieser Generation mal besser geht. Es ging um ein Aufstiegsversprechen, Wiederaufbauversprechen etc. Das waren ja die Jahre, wo das Wirtschaftswunder einsetzte. Und ich glaube, das hat diese Generation extrem geprägt. Das würde ich übrigens für alle Generationen sagen. Meine Vermutung oder mein Take ist tatsächlich, dass man wird ja geprägt von der erziehenden Generation, die einen großgezogen hat. Und die Erfahrung dieser Generation, also der jeweiligen Elterngeneration, ist, glaube ich, elementar wichtig für den Output der dann kommenden Generation. Wie verhalten die sich denn da draußen? Ne? Weil es wird ja auch viele mal kolportiert, dass die einen oder die anderen das nicht richtig machen etc. oder jenes besser können. Und insofern sind die Boomer, um auf die zurückzukommen, sind die tatsächlich geprägt worden, glaube ich, von den Nachkriegsjahren.
Ja, absolut. Die hatten im Grunde auch, jedes Jahr war ein Stückchen besser wie das Jahr davor.
Ja, natürlich. Ja.
Und das hat die auch geprägt. Also wenn du dir heute mal die Stärken anguckst, was haben diese Menschen? Erfahrung, Verlässlichkeit, Riesennetzwerke aufgrund der großen Erfahrung über die Jahre, auch eine Krisenfestigkeit. Die haben damals gelernt, Probleme pragmatisch zu lösen, anstatt lange drüber nachzudenken. Und das sind ja schon Themen, die sind manifestiert in dieser Generation.
Mhm. Haben natürlich auch ein sehr hierarchisches Weltbild kennengelernt oder auch hierarchische Gesellschaften kennengelernt. Ich hab letztlich gelesen, wenn man dann ein bisschen vorspult und die nächste Generation sind ja dann wir, wenn man so will, danach, dass wir aber stärker noch mit Krisen wieder in Kontakt kamen als und wir eigentlich die erste Generation sind, wo auch Themen fundamental ins Wanken geraten sind. Also zum Beispiel die Familie. In unserer Generation war es tatsächlich so, dass Familien, Verbände auseinandergebrochen sind, weil tatsächlich, so kann man es, glaube ich, formulieren, weil Frauen mehr Möglichkeiten hatten, sich zu trennen. Das war ja in den Generationen davor, waren die Beharrungskräfte sehr stark. Ne? Plus Tschernobyl zum Beispiel.
Ja, genau.
Das war der große Impact, wahrscheinlich auch in deiner Kindheit.
Wie hast du das damals wahrgenommen?
Ja, ich so richtig hundertprozentig dran erinnern kann ich mich nicht mehr. Ich habe das so abgespeichert, wir durften eine Zeit lang nicht draußen spielen. Es war schon ein großer Impact irgendwie. Dann gab es ja auch nachher dieses Buch Die Welle, glaube ich. Mhm. Ne? Nee, war das? Das war viel später. Jedenfalls ist es schon so, dass das so die erste Erinnerung war in meiner Kindheit, dass Dinge einfach fundamental, dass man aufpassen muss. Und ich glaube, diese Erfahrung hatte die Nachkriegsgeneration in der Form so nicht gemacht, weil der Krieg war vorbei und dann ging es erstmal einfach nur bergauf. Natürlich war es Hunger und alle wollten wirtschaftlich wachsen etc. Aber ich glaube, so diese Impacts, die wir hatten, ohne uns da jetzt irgendwie, also ich will uns da jetzt gar nicht irgendwie überheben über die anderen, aber tatsächlich, dass das die Generation, unsere Generation stärker geprägt hat.
Ja, sicherlich. Und jetzt nochmal, also eins wird unseren Podcast heute ja auch so ein Stück weit verfolgen. Es geht um die Unterscheidungen der jeweiligen Generation. Aber sind wirklich die Unterschiede das Problem? Oder ist es heute vielleicht auch einfach die Tatsache in den Unternehmen, dass wir das erste Mal vier Generationen gleichzeitig im Unternehmen haben? Also von den Babyboomern bis zur Generation Z ist ja alles vorhanden mit sehr starken Unterschieden. Mhm. Das gab es im Grunde so, auch in dieser Digitalisierungszeit, wo sehr viel passiert ist, so in der Form vorher ja noch nie. Mhm. Und von solchen Klischees wie, ja, die Jungen, die wollen nicht arbeiten oder die Alten sind nicht digital, davon nehmen wir sowieso ganz bewusst Abstand, denn das hat auch in der Unternehmenskultur ja noch nie einen Mehrwert gehabt. Mhm. Also heute geht es ja wirklich auch darum, vielleicht auch ein bisschen humorvoll, da kommen wir sowieso noch rein, aber die Generationen auch ein Stück weit im Unternehmen zu beurteilen, was sind Stärken, was kann man voneinander lernen.
Ja, ich würde vielleicht ergänzend noch hinzufügen wollen, dass wahrscheinlich nicht nur die Situation, dass man vier aktive Generationen in den Unternehmen hat. Parallel dazu ist, glaube ich, auch noch die zunehmende Geschwindigkeit, die zunehmende Transformationsgeschwindigkeit, Informationsgeschwindigkeit, die dann wiederum dafür sorgt, dass auch du immer mehr miteinander leisten musst. Ne? Denk mal an transformative Prozesse bei euch in der Bank etc. Denk mal an Kommunikationskanäle. Vielleicht ist es auch so, dass man mit zunehmendem Alter, unabhängig von den einzelnen Generationen, aber dass man unabhängig davon, aber mit zunehmendem Alter einfach ein bisschen weniger offen für solche Themen ist. Ich versuche es jetzt bewusst wertfrei zu formulieren. Und dass dann natürlich da nochmal neues einfach Konfliktpotenzial herrscht. Ne? Das hat aber vielleicht gar nicht so viel mit den Generationen an sich zu tun. Ne?
Ja, ich glaube, das ist auch teilweise wirklich eine Einstellungssache. Ja. Ja. Ich hatte die Situation mal vor ein paar Jahren, ist schon eine lange Zeit her, da ging es darum, dass die Kasse in einer Filiale im Grunde abgeschafft wurde. Also nicht die Geldautomaten, sondern die Kasse, wo der Kassierer noch ganz klassisch da war. Und es kam dann damals ein Sohn mit seiner Mutter, die lebt im Pflegeheim, war aber noch mobil. Also es war Pflegeheim im Sinne von so betreutes Wohnen. Und hatte dann erklärt, dass er das im Grunde auch ein Unding findet, dass man jetzt die besetzte Kasse nicht mehr hat, nur noch mit Automaten arbeitet. Und ja, seine Mutter wohnt ja jetzt hier, er wohnt ja nicht vor Ort und hat sich im Grunde darüber beschwert, wie es denn sein kann, dass man hier jetzt auf eine Technik verweist, wo ja viele Menschen nicht mit umgehen können. Das war der letzte Satz. Und in dem Moment legt seine Mutter die Hand auf seine Schulter und sagt, mein Junge, wenn du nicht weißt, wie das geht, ich kann dir das mit dem Automaten mal zeigen. Und das ist manchmal dann die Sicht auf die Dinge. Also es ist eine Einstellungssache, wie man damit umgeht, unabhängig von Generationen.
Ja, und da sind wir vielleicht an einem interessanten Punkt, weil die Frage ist ja tatsächlich, wann wird so eine Kasse abgeschafft? Wartet man dann, bis 100% der Generation durch sind? Oder ich glaube, wir können als Gesellschaft wahrscheinlich nicht anders als in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, es gibt jetzt nur noch ein paar Restprozent derer, die wirklich nicht an den Automaten gehen können, aber wir müssen diese Kassen trotzdem abschaffen. Genauso wie man dann eben Respekt haben sollte, auch in Teilen der jüngeren Generation, vor den älteren Generationen, die ja einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz haben. Also da einfach tatsächlich ein bisschen ja, respektvoll miteinander umzugehen. Und Respekt bedeutet dann aber ja auch, dass zum Beispiel die Generation, der du jetzt die Barkasse wegnimmst, ab irgendeinem Punkt auch sagt, okay, es ist jetzt schon okay, ich transformiere mich dann in die andere Zeit hinein.
Ja.
Ne?
Und da sind immer zwei Dinge wichtig. Das Thema Respekt, um es mal noch auszuweiten, bedeutet ja auch an der Hand nehmen.
Ja.
Miteinander gut umgehen und auch zeigen, das ist dann der zweite Punkt, dass es Alternativen gibt und wie die funktionieren.
Ja. Dafür notwendig ist im Gespräch bleiben.
Ganz genau.
Also, dass man einfach da wirklich gut im Gespräch bleibt miteinander und nicht dann, da kommen wir eigentlich her mit der Klapphandyhülle, die ist ja so ein Sinnbild, jetzt nicht bei dir persönlich, sondern die ist ja tatsächlich auch gesellschaftlich ein Sinnbild.
Ich habe das schon verstanden.
Ja, ist auch ganz gut, dass du es endlich verstanden hast. Aber tatsächlich ist die immer dieses Sinnbild und wird dann immer genommen, so nach dem Motto, wenn jemand so eine Klapphandyhülle hat, dann kann da ja schon gar nichts bei rauskommen,
genau,
egal auf welcher Ebene.
Ja.
Und das ist vielleicht genau die falsche Grundhaltung dahinter. Ne?
Ja, und das siehst du auch in vielen Unternehmen, dass sie dann aufgrund solcher Beobachtungen in eine Generationenschublade stecken und dann auch gegeneinander stellen.
Ja.
Aber es braucht im Unternehmen ja auch beides. Es braucht einerseits Erfahrung, der Babyboomer, bleiben wir kurz dabei, aber auch die Innovationskraft der Jüngeren. Und dann braucht es auch das Verständnis füreinander und das offene Wort, dass auch mal eine Tochter ihrem Vater sagt, was hast du denn da für eine Hülle? Also auch das und dann wiederum die Bereitschaft, das anzunehmen.
Ja, und da bist du im Mikrokosmos Familie ja genauso. Guck mal, ihr habt bei euch in der Familie eine gewisse Kultur des Umgangs miteinander. Und im Endeffekt unterscheidet sich ein Mikrokosmos-Familie nicht von einem Mikrokosmos-Unternehmen. Also es ist aus meiner Sicht eine Führungsthematik, dass du eine Kultur etablierst, dass man respektvoll, aber trotzdem schonungslos vielleicht auch, das hat sie ja mit dir gemacht.
Das war so,
ja. Ich weiß nicht, ob es noch respektvoll war, das musst du
doch
entscheiden.
Das war
aber,
so.
Aber dass man da eben einen Umgang miteinander pflegt, der das einfach respektiert, der die Erfahrung des Alters respektiert, aber genauso auch vielleicht die Hinterfragungsmacht der Jüngeren sozusagen. Ne?
Ja, und damit kommen wir eigentlich mal zu unserer Generation.
Hey.
Der Generation X. Zumindest soweit wir uns noch dazu zählen. Wir sind ja diese Zwischengeneration. Mhm. Denn was macht die Generation X eigentlich aus? Das waren so die Jahrgänge zwischen 65 und 70 und dann so bis 80 etwa um den Zeitraum plus dann diese Zwischengeneration. Was macht dich denn aus? Ich frage dich mal so rein, weil du bist ja genau in dieser Zeit geboren.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich so ein typischer Vertreter bin. Zumindest wenn man ein bisschen recherchiert und man liest dann landläufig, was diese Generation auszeichnet. Also auf der einen Seite ein gewisser Pragmatismus, dann eine relativ hohe Resilienzfähigkeit gegenüber Krisen. Ich habe tatsächlich, als ich das gelesen hatte damals mit den Familienverbänden, die in den Ende der 70er, Anfang der 80er, eigentlich in den 80ern begannen auseinanderzubrechen. Da habe ich tatsächlich, weil ich das bewusst nicht so richtig mitgeschnitten hatte, aber habe ich gedacht, das stimmt eigentlich, dass man damals schon auch in eine Welt reingewachsen ist, wo dieses prototypische Mama, Papa, heile Familie teilweise bei meinen Freunden dann auseinanderbrach. Bei meinen Eltern offen gesagt später erst, aber vielleicht hätte es auch früher passieren können. Also vielfach, dass diese Dinge in Bewegung geraten sind, vielleicht um es mal so zu formulieren, ganz wertfrei auch. Und insofern glaube ich, bin ich tatsächlich da total typischer Vertreter. Bin ja erzogen worden von quasi Babyboomern, die dann auch dieses Wirtschaftswachstum voll mitgenommen haben, sozusagen. Also klassische Laufbahn meines Vaters und meine Mutter hat auch in den 80ern diese klassische Erziehungsarbeit zu Hause gemacht, etc. Hat dann später angefangen zu arbeiten, als ich ungefähr 12 war. Sorry, ich leite das nur her, um zu erklären, wieso ich darauf gucke, dass ich wahrscheinlich ein typischer Vertreter bin, weil ich eben in der jungen Kindheit ganz klassische Kindheitserfahrung gemacht habe und dann später ging es in diese Transformationszeit rein. Und ich würde auch schon formulieren, dass Tschernobyl zum Beispiel, das ist bei mir, ich kann mich zwar nur vage daran erinnern, aber eben tatsächlich ein Punkt, wo auf einmal was ins Wanken geraten ist, übrigens auch bei meinen Eltern. Ein zweiter Punkt, der mir jetzt gerade einfällt, ist übrigens AIDS. Das ist ja auch Anfang der 80er massiv aufkam. Und ich war noch Kind, würde ich schätzen, muss so 85, 86, 87 gewesen sein, so 10, 11 Jahre vielleicht. Und mein Vater musste mir dann erklären, was das alles ist, was sicherlich wahrscheinlich auch nicht einfach war. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, ich bin so ein klassischer Generation Xer, Ende Generation Xer, was man so als pragmatisch,
Ja, pragmatisch. Wir hatten Eigenverantwortung relativ viel.
Oh ja.
Also
ja.
Damals, wir waren in den Wäldern unterwegs als Kinder, da gab es keine Handys.
Ja.
Das war so. Das heißt, es hieß nur, sei zum Abendessen wieder da.
Ja.
Und
ja.
Dann kam man zum Abendessen.
Und eine Facette, die mir vor ein paar Wochen aufgefallen ist, ich hatte das Glück, ich war das war im Winter, vor einem halben Jahr, war ich auf einem Firmenjubiläum von einer Firma, die vor 30 Jahren gegründet wurde. Also in den 90er Jahren tatsächlich, ich glaube sogar in meinem Abiturjahrgang 96 gegründet, 95 oder 96, bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es jetzt noch Dezember oder schon Januar war. Und was ich da realisiert habe, ist, dass die Zeit dort in Mitte der 90er, und da war ich ja dann jugendlich, wenn man so will, und das ist vielleicht deswegen interessant, wenn wir gleich dann mal auf die Folgegeneration gucken, was ist mit denen eigentlich passiert, als sie 20 waren. Mhm. Ich habe das dann an dem Abend auch nochmal mit anderen Gästen da besprochen. Ich habe gesagt, das war eine Stimmung, das alles ist möglich und wir sind alle im Aufbruch.
Genau.
Also es war alles da. Du konntest die Reisefreiheit begann in Europa. Dann waren die ersten Schritte zur Währungsunion wurden gelegt etc. Und es war so eine richtige Gründerzeitstimmung. Und was mir nicht bewusst war, war wahrscheinlich, dass es wirklich fast eine goldene Zeit war, Mitte der 90er.
Ja. Und das weiß man heute auch zu schätzen. wenn man das mal Revue passieren lässt. Also wir sind ja mit Kassetten noch groß geworden. Ja. Wenn du überlegst, ne, den kleinen Finger und den Zeigefinger und die anderen nach innen, das ist ja nicht nur aus der Rockszene ein Zeichen, sondern das bedeutet, ich will jetzt was aufnehmen.
Ja.
Und das waren Themen, wir kennen das noch, in der nächsten Generation wird es schon wieder etwas anders und so hat auch jede Generation so ihres. Aber weißt du, woran ich merke, dass ich älter werde? Das muss ich jetzt mal reinstreuen.
Ja, ich nehme an deinen Rücken.
Nein, an der Klapphülle.
Ah.
Nein, ich glaube, das beschäftigt uns. Ich hätte nie gedacht vor ein paar Tagen, dass Klapphülle mal so zum Thema wird bei mir. Siehst du mal, was das unterbewusst mit dir macht. Nein, wenn du am PC sitzt und machst eine Bestellung und dann gibst du deinen Namen ein und dann deine Adresse.
Wie lange du scrollen musst?
Ja.
Unverschämt.
Also ich finde mich da auch ein Stück weit abgewertet. Wenn du mehr wie dreimal scrollen musst, bis du dann bei 1979 bist. Das war doch erst gestern.
Ja, das stimmt.
Aber jetzt mal auf die Arbeitswelt projiziert, Bernd, was denkst du denn, was man als andere Generationen von dir oder von unserer Generation lernen könnte an Attributen?
Damit tue ich mich offen gesagt schwer, weil ich glaube, wir ordnen uns selber ja und auch verschiedene andere Menschen in diese Generationen ein, aber ich glaube, das ist schon auch ein fließender Übergang. Insofern würde ich das erstmal gar nicht pauschal beantworten wollen, was man grundsätzlich lernen kann. Ich glaube, dass man hinschauen kann, was hat Menschen, was hat Unternehmen in der Vergangenheit erfolgreich gemacht? Und dann daraus vielleicht ableiten kann, was man übernehmen könnte. Also um es jetzt mal ein bisschen vorsichtig zu formulieren. Mhm. Ich hatte heute Mittag ein interessantes Gespräch, da ging es eben darum, muss man Menschen, jüngeren Menschen, es ging wirklich in dem Gespräch um jüngere Menschen, die jetzt in die Ausbildung eintreten oder das Studium beginnen, muss man bei denen noch um Verständnis werben, dass ein Dienstleistungsunternehmen auch eine Dienstleistungshaltung haben sollte. Was ja per se erstmal, also die Frage ist ja irgendwie überflüssig eigentlich, wenn wir mit unserer Generation X-Brille drauf gucken.
Genau, da ist sie überflüssig.
Da ist sie überflüssig. Mhm. Und dann stellt man sich aber schon die Frage, ist das noch erklärungsbedürftig? Also müssen wir jüngeren Generationen erklären, was von welcher Branche zum Beispiel erwartet wird. Ja, also, dass man in der Gastro sich bewirbt und sagt, oh, jetzt aber ich laufe nur 10.000 Schritte pro Tag, dann ist mein Budget, mein Kontingent aber voll. Da kann der Unternehmer jetzt nicht so richtig viel mit anfangen. Ich überspitze jetzt bewusst, aber müssen wir tatsächlich hinschauen und auch ein bisschen erklären, was eigentlich der Sinn eines Unternehmens ist, auch wenn du dich bewirbst. Ich habe mal vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der im Hospitality-Bereich, also Hotelbereich, aktiv ist. Und er sagt, die haben ein wahnsinniges Problem, weil sich Menschen bewerben, die den Hotel-Counter nur von der anderen Seite kennen, nämlich als Kunde.
Yeah.
Und die sind schier überrascht, weil wenn du mal hinter die Kulissen guckst in einem Hotel, es muss knallhart geführt werden, ein gutes Hotel, weil das sonst nicht funktioniert. Und diese Menschen sind dann häufig, gerade wenn es junge Menschen sind, schier überrascht, was auf der anderen Seite los ist an Struktur, an Hierarchie, an klaren Ansagen.
Ja.
Er sagt, damit kämpfen die wahnsinnig. Weil sie den Hotel-Counter nur von der einen Seite kennen, immer schön einchecken und wunderbare Zeit. Auch ein bisschen überspitzt jetzt natürlich dargestellt, aber so ein Unternehmen funktioniert nur, wenn es vernünftig geführt wird, ne, und die Prozesse funktionieren.
Das stimmt, wobei ja manchmal dann natürlich der Tonfall die Musik macht.
Absolut, klar.
Und da habe ich auch Dinge erlebt, die jetzt gerade im Hotelbetrieb, weil du das ansprichst, ich habe vor vielen Jahren mal in einem Hotel zu einem Anlass Musik gemacht mit einem guten Freund. Und wir hatten an dem Tag beides erlebt, nämlich einmal Stunden vorher während dem Aufbau, wie gehen die in der Küche miteinander um.
Mhm.
Das war erschreckend, was da für eine, auf der einen Seite Klarheit, Struktur und so weiter, nur dann funktioniert's. Aber wie rau dieser Ton war hinter den Türen.
Mhm.
Und sobald die durch die Drehtür raus sind und haben den Kunden serviert, das war wie ein Chamäleon. Also freundlich, Top-Ton, wirklich auf einem Mega-Niveau. Zurück in der Küche, die andere Seite wieder.
Gab's die Klatsche.
Also, genau. Ne? So, ja. Also das sind schon Themen, die da eine Rolle spielen.
Ja, ja, also da wahrscheinlich tangieren wir zwei, das ist vielleicht ein interessanter Punkt, wir tangieren da eigentlich zwei Themen, die hier sich miteinander verwoben sind, die aber eigentlich erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Nämlich das eine ist ja, vielleicht nehmen wir den unternehmerischen Aspekt mal zuerst.
Ja.
Eine Küche wie ein Hotelbetrieb ist ein hochlogistisches Rädchenwerk. Da muss alles ineinander greifen. Also das muss funktionieren. Da gibt's auch keine, da kann's keine Diskussion oder keine Spielräume geben, ja. Weil wenn das Fleisch nicht auf den Punkt gegart ist oder das Tofu meinetwegen auch, oder wenn es kalt ist, wenn es beim Kunden ankommt oder bei der Kundin, das ist Mist, das funktioniert nicht. Das heißt, erstmal hast du diese Notwendigkeit des Produktes, wenn du so willst, oder der Dienstleistung. Und dann ist die zweite Ebene, und die werden häufig miteinander vermischt, aber die müssen wir auseinanderhalten, ist die Kultur des Umgangs miteinander. Weil natürlich ist das so, wie das vor 30, 40 Jahren war, ist es nicht gut. Also man kann ja sehr klar, sehr effizienzgesteuert und kompromisslos miteinander kommunizieren, aber trotzdem respektvoll.
Genau. So ist es.
Ja. Das ist in den Küchen wahrscheinlich nicht passiert in den letzten 50, 60 Jahren. So, das hat aber keine Ausprägung. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass wir das miteinander zu stark vermischen. Oder dass auch manchmal jüngere Generationen drauf gucken und sagen, ja, das geht ja alles so nicht mehr. Also wenn ich diesen wirklich rüden Ton wegnehme, Klammer auf, der nicht gut war und der auch den niemand braucht, heißt das aber nicht, dass ich die Effizienz, die logistischen Abläufe, die Perfektion in der Zusammenarbeit und so weiter, dass ich das alles über Bord kippen kann.
Ja.
Und dafür muss wahrscheinlich geworben werden, auch im Unternehmen. Und da sind dann die alten Hasen, weil du auch eingangs fragtest, was kann man lernen? Da sind die alten Hasen ja schon, und wir sind ja auch schon alte Hasen, die haben einiges an Erfahrung gesammelt und die können dann sagen, okay, was funktioniert gut und was funktioniert nicht. Ne?
Ja, aber bis hin zu einer Vermittlerrolle, die wir vielleicht auch einnehmen. Ja. Wir jetzt beispielhaft für unsere Generation, weil wir sind die Babyboomer aus der Erziehungszeit von uns kennen und wissen auch, wie die ticken, wissen aber auch, was die Erwartungen von Millennials oder vielleicht dann durch eigene Kinder der Generation Z. Mhm. Das heißt, wir haben schon so einen Überblick über die verschiedenen Generationen, haben die erlebt und das kann sehr gut helfen in einem Unternehmen, weil du dann eine Sichtweise hast auf die verschiedenen Themen, die dann zu einer vermittelnden Tätigkeit kommen können. Mhm. Die alten Hasen, die wir unbedingt brauchen mit der Erfahrung, bis hin zu den Erwartungen der jungen Menschen, wo ja also da kommen wir vielleicht, das schieben wir noch ein bisschen nach hinten, aber die Frage ist ja auch, für uns war 8-Stunden-Tag oder 9-Stunden-Tag oder 10, je nachdem, was du gemacht hast, du hast gewusst, wenn du viel arbeitest, kannst du Geld verdienen, kann was aus dir werden. Mhm. Jüngere Generationen sagen heute eher, bin ich bereit, Zeit gegen Geld zu tauschen. Mhm. Aber da gehen wir nachher nochmal drauf ein, weil diese Frage sollten wir mal tiefgründiger stellen, wenn wir in der richtigen Generation sind. Denn lass uns doch mal jetzt die Zwischengeneration betrachten oder vielleicht zuallererst mal die Millennials oder Generation Y. Ja? Woran erkennt man die, wenn man denen auf der Straße begegnet? Und sag jetzt nicht an den grauen Haaren.
Naja, zumindest haben sie keine Klappe in die Hüllen. Das ist schon mal außer Frage.
So, jetzt gucke ich mal, was hier wehtut, wenn man es will.
Naja, ich glaube, dass das die erste Generation ist. Ich meine, die heißt ja nicht umsonst Y, weil sie mit der ganzen Digitalisierung groß geworden ist, also der Generation YouTube. Ich habe eingangs der 2010er Jahre ein Buch gelesen von einem Amerikaner, die 4-Stunden-Arbeitswoche von Timothy Ferris. Und da war ganz viel zum Thema Effizienzsteigerung, digitales Arbeiten drin. Und ich glaube, was diese Generation, hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Viel davon ist amerikanischer Quatsch, so muss man es leider formulieren, weil wenn du ein Produktivunternehmen hast, dann funktioniert das nicht mit den 4 Stunden pro Woche.
Ja.
Aber das Ziel ist mal gut gesetzt gewesen von dem Kerl. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Generation sich, glaube ich, das erste Mal dann mit dieser Effizienzsteigerung und auch der Liberalisierung der Arbeit beschäftigt hat. Also zum Beispiel, ich möchte vielleicht selber entscheiden, wo ich arbeite, von wann und so weiter und so weiter. Du hast ja gerade eingangs auch erzählt, dass du es ja auch übernommen hast übrigens. Du gehst zum Abendessen nach Hause und machst dann abends den Rechner wieder auf. Das ist ein Effekt, glaube ich, aus dieser Generation. Ich weiß nicht, ob die Generation Y dafür verantwortlich ist, aber die transformativen Prozesse, die haben uns dahin gebracht, dass das möglich ist.
Ne? Ja, sicherlich. Bis hin zu dem Thema auch Work-Life-Balance ist zum ersten Mal durch die Generation Y als Wort mal analysiert worden, nach dem Motto, es gibt neben der Arbeit auch noch Themen, die im Privatleben wichtig sind. Wie kriegen wir das eigentlich in Einklang?
Oder
Thema Sinnorientierung. Also während die Generation X ja eher gesagt hat, komm, wir geben Gas, dann stehen uns alle Türen offen, geht es hier eher vielleicht auch mal darum, warum machen wir das eigentlich so? Also mal zu hinterfragen.
Mhm. Mhm.
meine Arbeit, ergibt die auch einen Sinn und wenn ja, welchen? Ich will auch mal ein Feedback haben, wie läuft das eigentlich und ich will eine gewisse Entwicklung hinlegen.
Ja, und insgesamt ein Prozess, wirklich ein Prozess angeschoben, dass die, das, was früher ja nur Arbeitsleben war, wenn man so will, dass das sich aufteilte und in eine, sag mal, in eine gute Balance kam. Ich fand damals den Begriff der Work-Life-Balance auch gut. Ich habe den Eindruck, wir kommen ja gleich noch zu den Folgegenerationen, dass es manchmal auch ein bisschen zu stark oder zu hart, das ist meine persönliche Interpretation, zu hart getrennt wurde. Aber das ist die erste Generation, die sich damit mal beschäftigt hat. Hey, ich will eigentlich nicht nur leben, um zu arbeiten, sondern das muss doch alles besser miteinander gehen. Genau. Und ich glaube, wir haben dieser Zeit haben wir eine Menge zu verdanken. Nämlich, dass wir uns, also ich finde, dass bei uns in unserer Branche, gerade wenn du Bildschirmarbeitsplätze hast, die vielfach mittlerweile mit Notebooks ausgestattet sind, du bist ja ganz frei in der Art, wo du wann arbeitest. Du hast noch einen vernünftigen Mobilfunkvertrag dazu. Mhm. Du machst einen virtuellen Hintergrund in den Call rein, keiner weiß, wo du bist quasi und du kannst trotzdem produktiv sein, muss nicht eine reine Präsenzzeit haben. Das war übrigens auch noch vielleicht interessant, als ich angefangen habe zu arbeiten, Anfang der 2000er, war es tatsächlich wirklich so in den Unternehmen, die Leute, die am längsten da waren, wo abends noch Licht an waren, das waren die fleißigsten Menschen. Da hat keiner hingeguckt, ob der Output dementsprechend war, aber die waren anwesend, die waren zumindest in ihrer Art da und da, das war noch so eine andere wie schauen wir aufs Arbeiten, ne?
Genau, wer lange und viel arbeitet, der hat Anerkennung bekommen.
Ja.
Und da hat sich die Welt auch verändert, weil es, wie du sagst, um den Output auch geht. Mhm. Das heißt, welche Leistung bringt der eigentlich im Sinne von, was kommt am Ende der Kette des ganzen Arbeitens auch dabei raus, was bringt ihn oder das Unternehmen dann einfach weiter?
Jetzt von meiner Seite spontan die Frage einfach mal in den Raum. Haben wir den Output in den letzten Jahren zu sehr aus dem Blick verloren? Weil der war ja in dieser Generation, war der ja noch Thema. Also wie verbinde ich Produktivität und Output mit einem sinnerfüllten Leben?
Die Frage ist viel zu komplex, als dass man sie mit 2-3 Sätzen beantworten kann.
Schade.
Weil auch das wieder eine Frage von Generationen und gesellschaftlicher Entwicklung ist. Mhm. Wenn du, lass uns vielleicht mal ein Beispiel nehmen, die Millennials waren ja auch die ersten, die, also wir haben Modems und CDs und Kassetten noch gekannt, die sind jetzt aufgewachsen mit Facebook, Smartphones, sozialen Medien und damit einher ging auch eine andere Art des Zeitvertreibs. Mhm. Bis hin zu heute in der Entwicklung, wo du ja abends teilweise stundenlang auf Instagram oder TikTok scrollst, eigentlich ohne Produktivität, um auch dann, ich meine, das setzt ja Endorphine frei und es gibt auch einen gewissen, dem einen oder anderen gewissen Kick und es ständig dieses Neue, die Aufmerksamkeitsspanne geht zurück und so weiter. Wenn du das mal projizierst auf die gesellschaftliche Entwicklung, dann ist die Frage erstmal total berechtigt, ob wir den Output nicht ein Stück weit verlernt haben, vergessen haben. Mhm. Wie würdest du denn deinen Output abends beschreiben, bevor du ins Bett gehst?
Welchen
bevor du dein, abends? Bevor du, im Grunde, bevor du dann mit deine Klapphülle das Handy zuschlägst.
Das ist eine spannende
Frage. Also gehst du abends nach Hause und sagst für dich, was war heute mein Output, beruflich und privat?
Ja. Das tue ich tatsächlich. Ich erwische mich gerade dabei. Ich habe seit ein paar Monaten habe ich den schönen Begriff des Tagwerks wieder für mich entdeckt. Also habe ich mein Tagwerk sozusagen erfüllt? Ist es das? Das ist mein Tagwerk gewesen sozusagen. Also ich gucke tatsächlich schon drauf, was für eine Produktivität hatte ich. Jetzt liegt es aber auch ein bisschen daran, dass ich natürlich selbstständig bin, glaube ich nochmal, da gucken wir nochmal ein bisschen anders drauf. Ich kann aber auch aushalten, dass wenn das Tagwerk noch nicht verrichtet ist, dass ich dann abends weitermache damit, also dass ich es pausiere oder dass ich womöglich komplett scheitere. Die Frage ist spannend.
Also ich würde es für mich mal so beantworten, fällt mir jetzt gerade spontan ein.
Sag mal.
Wenn du die Welt oder das um dich herum jeden Tag ein kleines Stückchen besser machst.
Oh, das ist philosophisch
jetzt. Total philosophisch, natürlich. Das können ja die Millennials und die Generation X besonders gut. Nein, das ist schon ein Thema, über das ich mir abends Gedanken mache. Ich bringe ein anderes Beispiel, ja, sehr privat aus meinem Leben, aber mit meiner Frau jeden Abend, das machen wir jetzt ja doch schon sehr, sehr lange, also Jahre gedacht, dass wir uns abends gegenseitig sagen, welche drei Dinge an diesem Tag für uns besonders wertvoll waren oder gut waren.
In eurer persönlichen, subjektiven Wahrnehmung für euch selber dann dem anderen
das, genau, sagen.
Stark.
Und das kann vom beruflichen in den privaten Kontext, wo auch immer, oder familiäre Themen natürlich. Aber das, wenn du das eine gewisse Zeit lang machst, das ist ein Thema, was den Tag unheimlich positiv abschließen lässt. Und du aber auch schon bewusst dann darüber nachdenkst, den nächsten Tag auch wieder positiv zu gestalten. Und dann reden wir wieder über den Output.
Aber jetzt würde mich interessieren, wenn ich fragen darf, wie viel Prozent overall gesehen sind davon beruflich und wie viel sind privat?
Du, das ist ganz unterschiedlich. Wochenends ist natürlich in der Regel gar nichts beruflich.
Klar, aber wenn du jetzt mal so über so ein Jahr betrachten würdest?
Also ich würde schon sagen, dass das Private mehr wie 50% sind. Aber ich habe in der Regel von diesen drei Themen ist immer eine Sache mindestens beruflich.
Aus der man dann Selbstzufriedenheit schöpft.
Genau, ne? Ja, so ist das. Wo man dann wirklich sagen kann, Mensch, das war heute echt eine tolle Sache. Und Kritik üben wir sehr viel und manchmal vielleicht auch zu viel an manchen Dingen. Aber auch das Thema dann zufrieden manchmal zu sein mit dem, was man getan hat. Aber auch dann wieder die Leistungsbereitschaft zu haben und motiviert zu sagen, so, ich will da aber auch was bewegen, diesen Output bringen, das zusammen.
Vielleicht auch zusätzlich noch eine gewisse Art der Limitierung mit reinziehen. Du hast ja gerade gesagt, wir sind noch die Generation mit den Kassetten. Jüngst habe ich einen Artikel gelesen, dass irgendwo, ich weiß nicht mehr wo genau, aber die letzte Videothek zugemacht hat. Du erinnerst dich, wie das früher war. Und ich bin wirklich ein bisschen wehmütig geworden, weil auch ich kenne mittlerweile die Abende, wo du vor Netflix und Prime Video sitzt und suchst hoffnungslos irgendeinen Film, bis 20 Minuten am Rumscrollen, am Ende ist der Abend vorbei und du hast eigentlich nichts groß geguckt, weil du dich entweder nicht einigen konntest und nichts Gutes gefunden hast. Wie war das früher? Du hast deinen Körper in Bewegung gesetzt, bist in eine Videothek gefahren. Es waren wirklich Momente, du bist mit der Limitierung bist du umgegangen.
Ja.
Und wir haben, glaube ich, als Gesellschaft uns schon auch darauf committed, dass wir so eine immer Verfügbarkeit von allem haben, was uns aber ehrlicherweise ja überfordert. Also wir sind jetzt ein bisschen weit weg vom Output, aber wir sind ja in der, vielleicht hat das auch was mit Haltung dann zu tun am Ende, wie wir auf die Gesellschaft gucken, dass wir immer alles in Echtzeit haben müssen heutzutage. Es wird ja immer schlimmer, hat man das Gefühl. Und dass wir gar nicht mehr mit der Beschränkung an sich klarkommen, ne? Die wir noch kennen, die aber schon die Generationen nach uns schon gar nicht mehr, diese Erfahrung gar nicht mehr gemacht haben. Weil es gab die VHS-Kassette nicht mehr, es gab die CD nicht mehr, es gab die Kassette nicht mehr, CDs vielleicht noch, aber... Ja,
mir geht gerade so eine Situation durch den Kopf, weil, also ich gebe dir da total recht, absolut. Also ich glaube schon, für unsere Generation ist das eher so, wenn wir mit weniger zurechtkommen müssen, ist das okay. Das funktioniert. Aber diese ständige Verfügbarkeit von allen Themen, das ist heute, also wenn heute das Handy ausfällt bei mir, dann lege ich es halt mal rüber und gucke, dass es gemacht wird. Das ist nicht selbstverständlich mehr bei allen, weil bei vielen auch das Leben im Handy steckt.
Ja, klar.
Komplett.
Ja.
Lass uns doch mal noch, bevor wir zur nächsten Generation gehen, was sind denn jetzt die tatsächlichen Stärken der Millennials? Gerade in der Arbeitswelt, wofür kann man die verdammt gut gebrauchen?
Naja, ich glaube, dass da schon eine sehr hohe Transformationsbereitschaft ist. Also dass einfach die digitale Transformation, die ja in der Zeit der Millennials, als die auch sozialisiert wurden, stark vorangeschritten ist, dass die sie auch geprägt hat. Und dass dadurch, da haben wir, glaube ich, Kolleginnen und Kollegen um uns rum, wo man sich wirklich ins Fahrwasser hängen kann und sagen kann, okay, ihr habt Lust auf Veränderungen, dann nehmt uns mal mit und nehmt vielleicht auch die mit, die dann noch ein bisschen älter sind und zeigt denen nicht von oben herab und nicht so nur nach dem Motto, du Handyhülle, sondern tatsächlich nehmt die mit und versucht die ein bisschen zu inspirieren an der Stelle. Ne?
Also die Stärken gerade im Berufsleben sind ja, da geht es schon um auch Veränderungsbereitschaft ist ein Thema. Man sagt schon, ja, die Dinge entwickeln sich weiter, es ist nichts starr, Teamorientierung spielt eine Rolle. Das sind ja auch Dinge, die uns so ein Stück weit ausmachen.
Ja.
Und dann sind wir diese Zwischengeneration, die jetzt das von Generation X und Millennials ein Stück weit verbindet. Also die, wie du es ja schon gesagt hast, auch mit digitalen Themen aufgewachsen ist so langsam und Das sind schon definitiv die Stärken. Mhm. Wo könnten denn Konflikte entstehen?
Naja, ich glaube, was wir alle spüren, ist ja in Unternehmen, dass, was ich gerade versucht habe, vorsichtig anzudeuten, dass man mit zunehmendem Alter, ich will mich da gar nicht ausnehmen, aber dass man mit zunehmendem Alter weniger veränderungsbereit wird. Und wir leben einfach in einer Zeit, wo die Veränderungsgeschwindigkeit sehr hoch ist. Da sind die Konflikte eigentlich vorprogrammiert. Dass die Veränderung, der man sich immer hingeben muss, dass da einfach Generationen aufeinandertreffen. Das wird ja noch, wenn wir da gleich noch eine Generation weiterspringen, wird das ja noch dramatischer, hätte ich fast gesagt. Aber dass man da einfach irgendwie wie einen Katalysator braucht im Unternehmen, um diese Veränderungsprozesse vernünftig noch im Griff zu behalten. Nicht, dass die einen vorwärts preschen und die anderen nicht mitkommen. Kleine Anekdote, ich erinnere mich gerade dran, es gibt hier in Freiburg ein mittelständisches Unternehmen, die haben vor Jahren sind die in einen Digitalisierungsprozess eingetreten. Das ist jetzt bestimmt schon 10 Jahre her, diese Geschichte. Und die haben innerhalb des eigenen Hauses eine Unit gegründet, nur für Digitalisierung. Mhm. Und die sind gnadenlos gescheitert, weil die waren wie eine Stabsstelle organisiert, saßen auch nicht implementiert im Unternehmen, sondern hatten so eigene coole Räume und die haben dann das versucht, so als Start-up-Lab aufzuziehen. Und die haben auch Sachen gemacht, aber das hat nicht rein diffundiert in die sonstige Organisation. Ja. Ja. Weil da dann einfach auf einmal, die wurden nicht mitgenommen. Also da hast du auch wieder das Thema Kommunikation, ja, vielleicht auch Moderation ein Stück weit, ja, das wertschätzende Miteinander, auch das Miteinander entwickeln der Themen. Und das ist dort nicht passiert. Und dann wurde die Bude wieder dicht gemacht ein paar Jahre später. Also wirklich, die haben richtig, ich nenne den Namen jetzt bewusst nicht, aber die haben richtig auch Geld versenkt. Da wurden Leute eingestellt. Die haben auch übrigens Parallelsysteme gehabt. Die haben im Unternehmen eigentlich mit Microsoft gearbeitet. Dann waren die auf einmal Google basiert und so. Also wurde versucht, so eine Art kleines Silicon Valley im Unternehmen zu konstruieren. Das hat nicht funktioniert. Mhm. Hat nicht funktioniert. Ein paar Jahre später haben sie das wieder abgestellt, das Projekt.
Vielleicht kriegen wir da den Übergang ganz gut hin, weil während frühere Generationen gefragt haben, was soll ich machen, sagen die neueren Generationen eher, warum machen wir das? Mhm. Und dann gucken wir doch mal in die nächste Generation, die Generation Z. Mhm. Also hier sprechen wir jetzt von 1900 ungefähr 96 bis 2012. Der Blick geht wieder zur Aufnahmeleitung. Geboren 2001. Genau. Und
jetzt haben wir gespoilert.
Genau. Ja, und dann spüren wir ja schon, Digitalisierung ist mittlerweile selbstverständlich. Mhm. Geht nichts mehr ohne. Es gehört einfach dazu. Man sucht vielleicht auch so ein Stück weit Sicherheit und Flexibilität, so von beidem etwas. Man zieht aber auch klare Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben. Mhm. Ist das so? Ja, also wir bekommen auch ein Nicken, wir beide gerade. Mhm. Das ist auch so die erste Generation, die jetzt komplett mit Smartphones, Social Media und permanentem Internet aufgewachsen ist. Mhm. Also durchgängig. Die kennen das gar nicht anders. Wie nimmst du das wahr? Was macht das mit dieser Generation? Was macht das auch fürs Arbeitsleben?
Mhm. Also ich nehme wahr, dass die richtigerweise das, was unsere Generation teilweise dann auch manchmal nicht gut hinkriegt, diese Trennung, auch dieses sich Abkoppeln wahrscheinlich von digitalen Kanälen oder die Notwendigkeit des Abkoppelns, so zu formulieren, dass diese Generation das schon auch verinnerlicht hat und sieht. Gleichzeitig nehme ich aber auch wahr, dass das auch zu einem Abkoppeln oder so einer gewissen Trennung, du hast ja auch gerade gesagt, also dass da wie so zwei Bereiche existieren, nämlich das Geschäft, das Berufliche und das Private, und das gar nicht wie bei uns alles miteinander vermischt sich, sondern das sehr strikt getrennt wird. Das ist auch meine Erfahrung übrigens im Geschäft, dass wir vielfach auch Leute, die das sehr klar formulieren und sagen, nee, ich habe da gar keine Lust drauf, abends Geschäftspartner zu treffen, irgendwie zum Abendessen, wenn ich die tagsüber schon am Telefon ertragen muss. Jetzt überspitzt gesagt. Aber ich frage mich, ob das tatsächlich, also ob das eine Pendelbewegung ist, bei der wir an der einen Seite angekommen sind und diese sehr strikte Trennung tatsächlich, ob die in allen Bereichen sinnhaft ist für die Unternehmen, Fragezeichen, für die Menschen an sich, zweites Fragezeichen, denn nehme schon wahr bei unserer Generation, dass, also bei unserer hier, wir beide, dass wir einen großen Teil unserer Charakterbildung oder Persönlichkeitsbildung, so kann man es formulieren, und aber auch der Selbstzufriedenheit aus den beruflichen Kontexten gezogen haben.
Ja.
Und ein Mensch ist ja immer sozusagen, jetzt wird es sehr philosophisch, die Summe seiner Erfahrungen und die Summe all dieser Sachen. Und da funktioniert meines bescheidenen Erachtens, funktioniert so eine klare Spundwandtrennung, funktioniert gar nicht. Oder die führt dann zu ganz komischen Aspekten vielleicht. Frage ich mich. Weiß ich nicht. Wie siehst du das?
Also ich habe auch vieles aus meiner grundsätzlichen Zufriedenheit aus einem beruflichen Kontext gezogen. Mhm. Mein Leben lang natürlich auch aus privaten Entwicklungen und auch da den Kontext. Wenn man jetzt an Kinder denkt oder an Partner oder die eigene Frau, wo man sagt, da genießt man die Dinge. Das sind natürlich Themen, die Zufriedenheit absolut fördern. Aber auch das hat sich verändert. Also man kann ja auch nicht, ich denke gerade so drüber nach, auf der einen Seite kann man natürlich uns beide auch in diese Generationenschublade stecken. Mhm, keine Frage, und da gibt es genügend Themen, die dann passen. Und trotzdem geht es mir dann oft so, wenn ich grundsätzlich andere Menschen in einem gewissen Kontext erlebe, man könnte es jetzt auf die Generation mit ihren, man kann es auch Klischee nennen, beziehen, aber ich adaptiere auch gerne mal die Themen und denke drüber nach und überlege, ja, hast du eigentlich jetzt viele Jahre mal so gemacht? Der andere Blickwinkel, den kennst du so noch nicht, aber das macht total Sinn. Mhm. Und dann ziehe ich wiederum die Kraft oder die Zufriedenheit vielleicht aus neuen Themen, die viele Jahre für mich überhaupt gar keine Rolle gespielt haben. Mhm. Mach dir ein Beispiel. Während es für mich früher sehr, sehr schön war, wenn ich beruflich auch mal auf einer Weiterbildung war, habe dann einen Abschluss gemacht, habe mich beruflich weiterentwickelt oder eine andere Position gehabt, dann war das vielleicht ein großer Zufriedenheitsfaktor. Mittlerweile ist es eine Riesenzufriedenheit, wenn wir zum Beispiel im Urlaub an einer besonderen Stelle sind und genießen einfach nur diesen Moment, diesen Ausblick, den Kaffee dabei oder essen was Nettes und das steigert die Zufriedenheit ungemein. Das hat sich verändert bei mir. Mhm. Und das sind ja auch Themen, die eine jüngere Generation heute vielleicht bewusster wahrnimmt, als wir das in dem Alter getan haben.
Jetzt hast du, und da bin ich gerade hellhörig geworden, jetzt hast du von so einer Adaptionsfähigkeit deinerseits gesprochen.
Ja.
Nimmst du diese Adaptionsfähigkeit aktuell bei den jüngsten Generationen, die nachkommen, die jetzt reinlaufen in das Berufsleben, nimmst du die so wahr wie bei dir?
Das ist eine böse Frage. Ich sag dir auch, warum. Ich würde sie jetzt am liebsten direkt beantworten mit einem klaren Ja oder Nein, aber das würde der Sache nicht gerecht. Nur grundsätzlich ist es, glaube ich, besteht diese Fähigkeit weniger. Den Eindruck habe ich schon.
Sehr diplomatisch geantwortet.
Ja, weil, wir bringen es auch auf den Punkt. Das geht vor allem darum, manchmal Erfahrungen von anderen Menschen, ich will es nicht nur auf die Generationen beziehen, oder Ansichten von anderen Menschen auch mal in einen guten Diskurs zu führen, sich damit richtig auseinanderzusetzen, auch vielleicht mal Themen ordentlich zu diskutieren. Diese Fähigkeit ist zunehmend verflossen. Das spürst du heute im Umgang vieler Menschen miteinander. Das ist aber ein gesellschaftliches Problem. Du spürst ganz einfach, dass diese Bereitschaft, sich gut über ein Thema mal zu unterhalten, zu diskutieren, verschiedene Positionen auch mal zu vertreten, dass das relativ schnell in einem Streit oder in einer Ablehnung mündet. Und das ist schade.
Ja, und das macht mich gerade, ich bin gerade erschüttert, weil ich feststelle, dass ich nehme das genauso wahr, wie du schilderst. Das eine ist ja, dass wir das schon gesamtgesellschaftlich auf der politischen Ebene merken. Ja. Wenn das jetzt aber so sein sollte, dass die jüngeren berufstätigen Generationen das auch noch mal stärker in sich tragen, frage ich mich gerade, was macht das eigentlich mit uns gesamtgesellschaftlich dann in 10, 20 Jahren? Also vielleicht wäre es eine gute Idee, wir weiten den Kreis mal aus und holen hier noch mal andere Generationen an den Tisch. Also wenn ich da noch dabei sein darf, du bist ja Host hier, nicht ich.
In deinem Alter wäre ich da jetzt ganz vorsichtig.
Jetzt rächt sich die Klappe in die Hülle.
Genau.
Nein, aber tatsächlich ist das ja, also man kann ja die beruflichen oder die Themen des beruflichen Kontextes einer Gesellschaft kann man ja fast nicht trennen von der von den politischen oder sonstigen einer Gesellschaft. Alles, was uns da hilft, ist tatsächlich im Gespräch bleiben miteinander. Mhm. Also einfach so, wie wir das tun, hier miteinander reden und auch ein Stück weit Verständnis, glaube ich, für die verschiedenen Generationen aufbringen. Ich erinnere mich immer dran, mein Vater hat mal irgendwann vor Jahren zu mir gesagt, ja, ich kenne noch alle Telefonnummern auswendig. Das war schon die Zeit, als wir beide uns nicht mehr alle Handynummern merken konnten, weil wir schon ein paar in unserem Handy drin hatten. Und heute ist ja nochmal ganz anders. Mhm. Also da einfach dann, sag mal, die jüngeren Generationen müssen für die Älteren das Verständnis aufbringen. Ja klar, eure Welt war einfach eine grundlegend andere und gleichermaßen gilt das für die jüngeren Generationen auch. Ne? Und natürlich muss man dann auch, wir haben noch gar nicht über Corona heute gesprochen, also was Corona mit jüngeren Generationen gemacht hat.
Kommt aber gleich, weil genau die Generation hat es nämlich erlebt.
Genau, ja. Und natürlich muss man denen auch zugestehen, dass dort gesellschaftliche Fehler passiert sind.
Ja.
Dinge nicht optimal gelaufen sind,
ja.
dass Schüler eingesperrt wurden, tatsächlich von der Schule ausgesperrt wurden etc. Ich will da gar nicht in der Diskussion jetzt abdriften, ob das richtig oder falsch war. Wenn wir aber als Gesellschaft zu dem Punkt kommen, sagen, okay, wir verstehen, ihr musstet dort eine Last tragen, dann kann man das zumindest honorieren. Und alleine, dass man das formuliert, ist ja schon ein Teil sozusagen der, ich will nicht sagen Wiedergutmachung, aber dass man eben diesen Generationen das auch zugesteht, dass die es dann an der Stelle auch nicht einfach hatten.
Genau, und Corona hat das sehr deutlich gezeigt. Ja. Da haben sich ja teilweise Fronten, Familien so verhärtet, dieses Impfthema. Also wenn man vor Corona oder während das Ganze anfing, also hätte ich nicht in der Haut eines Politikers stecken wollen, weil diese Entscheidungen, die damals zu treffen waren, die waren wirklich schwierig.
Ja.
Und im Nachhinein kann jeder sagen, das war blöd und teilweise waren es auch Fehlentscheidungen, keine Frage. Nur auch hier wieder, was wurde daraus gemacht, bis hin zu, dass die eine Partei gesagt hat, wer sich nicht impfen lässt, mit dem rede ich nicht mehr und umgekehrt auch. Mhm. Das heißt, man hat Gräben gezogen aus einer persönlichen Überzeugung, die vielleicht so hätten nicht sein müssen.
Mhm.
Und das haben wir in der Geschichte der Gesellschaft ja schon relativ oft erlebt.
Mhm.
Alles auch hier, was zu radikal war, war am Ende nie gut.
Mhm.
Und dabei ist das Leben eigentlich so einfach.
Mhm.
Du könntest sagen, mach das, was dich glücklich macht und füge keinem anderen Schaden zu.
Mhm. Mhm.
Damit, wenn du das darauf runter reduzierst, dann leben und leben lassen.
Mhm. Dann hätte man auch in der Corona-Zeit da Lösungen für gefunden, das stimmt.
Absolut.
Ja. Da hätte man keine Gräben ziehen müssen.
Ja.
Man hat ja generell den Eindruck, dass solche Diskussionen, und wir kommen ein bisschen weg vom eigentlichen Arbeitsleben, aber dass solche Diskussionen dann immer verhärteter geführt werden. Und da bin ich total bei dir, dass man da vielleicht einfach ein Stück weit mit Großzügigkeit oder nenn's wie du willst, auf Menschen zugeht und sagt, ey, wir gestehen euch das zu. Dass ihr diese Wahrnehmung habt, dass ihr diese Erfahrung gemacht habt, genauso wie eingangs die Boomer, die haben die Nachkriegsjahre Erfahrung gemacht, dass die grundsätzlich einen anderen Blick auf Verfügbarkeit von Lebensmitteln, Sparen, ja, schlechte Zeiten und so haben, ist ja vollkommen nachvollziehbar. Ne? Das kann man denen ja gar nicht vorwerfen.
Nein.
Mhm.
Ja, und da hat sich auch was verändert, nämlich zum einen, dass man in den früheren Generationen durch Erfahrung zu gewissen Meinungen gekommen ist oder auch zu umfassenden Blickwinkeln. In der heutigen Generation Z ist das nur noch ein Knopfdruck von ChatGPT, wo man sagt, ich kann viele Dinge mir auf Knopfdruck sofort ins Gedächtnis holen, weiß auch manchmal, was ist richtig und was falsch, wo wir früher durch Erfahrung, also eine typische Herdplatte, die ist heiß. Ich weiß es erst, wenn ich draufgegriffen habe. Ne?
Mhm.
Heute erfahre ich relativ schnell, was ist denn heiß und was nicht. Plattes Beispiel, aber ich muss heute nicht mehr über Erfahrung das Wissen vorhalten oder über viel lernen. Ich kann das über ganz einfache digitale Themen. Und es ist selbstverständlich geworden, mir ein richtig oder falsch auch über digitale Themen reinzuholen und nicht durch Erfahrung.
Mhm.
Das macht auch viel aus. Auf der anderen Seite, das kann man wiederum lernen, von der Generation Z, die haben eine extrem hohe Lernfähigkeit, sehr, sehr schnell. Die geben auch ungeschönt teilweise Feedback, finde ich auch ganz spannend. Aber gut, weil es wird nicht mehr hinterm Berg gehalten. Solange es respektvoll ist, immer alles in Ordnung. Die haben auch eine gewisse Authentizität, ne? Bringen sie ja auch mit. Und diese digitale Selbstverständlichkeit, das ist klasse, weil wenn man sich darauf einlässt, lernt man jeden Tag auch da wieder die Dinge neu.
Und dann, ich meine, dann wir können ja noch einen Schritt weitergehen und dann gucken wir mal an, was danach kommt. Wenn wir uns dann die Generation Alpha angucken, die danach kommt, wir werden ja, und das ist, glaube ich, auch was Unternehmen ihrerseits ähnlich wie Schulen und das gesamte Bildungssystem, haben wir da riesen Transformationsaufgaben. Weil was tatsächlich stimmt, ist, dass ja eigentlich die prägende Eigenschaft nicht das Vorhandensein von Wissen in dir ist, sondern eigentlich der Weg, wie du dir dieses Wissen angeeignet hast. Das ist ja eigentlich das, was dich prägt. Ja, genau. Also du kennst den Dreisatz, aber der mühsame Weg zum Dreisatz, das ist eigentlich das, was dich dann wirklich reifen lässt im, sag mal, im Aufbau des Wissens. Insofern ist die Verfügbarkeit von Wissen, da sind wir an einem ähnlichen Punkt wie gerade, Verfügbarkeit von Filmen in früher Videotheken, aber heute ist das Wissen überall verfügbar. Wir müssen aber als Gesellschaft trotzdem weiter diesen Weg gehen, dass wir, und da haben Unternehmen, glaube ich, auch einen entscheidenden Anteil dran, weil, guck mal, wir als Unternehmen bilden junge Menschen aus, die kommen dann zwar aus der Schule, die haben schon einen gewissen Bildungsweg hinter sich, aber wir müssen denen trotzdem auch die Chance geben, dass sie diese Erfahrungs-, diese Bildungsreise, so möchte ich es mal nennen, auch im Unternehmen, dass sie die weitermachen können. Das muss aber treffen auf, also da müssen zwei Seiten aufeinandertreffen. Die Unternehmen müssen sich öffnen dahingehend, dass sie Bildungsreisen zulassen, auch innerhalb des Unternehmens. Und die jungen Leute müssen auch zulassen, dass sie diese Bildung aufnehmen oder diese Erfahrung, die aus den Unternehmen schlummert. Meine Erfahrung da ist häufig, dass das kollektive Gedächtnis zum Beispiel Unternehmen unheimlich leidet, weil ganz viele junge Leute reinkommen. Es gibt Transformationsprozesse, die alten Babyboomer gehen in Rente etc. Und das kollektive Gedächtnis im Unternehmen leidet total, weil nicht dafür gesorgt wird, dass Informationen zum Beispiel transferiert werden, dass auch nicht der Weg der Informationsbeschaffung skizziert wird und erklärt wird, hey, wie sind wir zu dem Punkt gekommen, sondern ich frage einen Chatty, ich frage einen Co-Pilot und so weiter und dann ist das Ding da. Aber das ist ja nicht das, was dich prägt. Also jetzt könnte man boshaft sagen, Co-Pilot bedienen kann jeder, der halbwegs lesen und schreiben kann. Aber die Interpretation der Ergebnisse und auch das Überprüfen, ist es richtig, was ich da vor mir habe oder kann ich es für authentisch halten oder muss ich wachsam sein, weil da vielleicht irgendwas halluziniert hat. Jetzt steigen wir tief ins Thema KI ein, aber also kann ich damit arbeiten, wird das funktionieren oder erzählt mir da die AI gerade Quatsch. Das ist dann die Intelligenz, die zukünftig gebraucht wird von den Generationen.
Ne? Ja, ich bin da bei dir. Ich würde trotzdem die eine Frage in dem Zusammenhang gerne nochmal hochwerfen, denn wenn du dann bisher 3 Tage gebraucht hast, um eine PowerPoint-Präsentation zu erstellen. Was aber künftig die KI in einer halben Stunde für dich macht, wenn du einen guten Prompt reingibst.
Ja.
Dann brauche ich die Erfahrung nicht mehr.
Und jetzt kommt ein Boomer-Take. Du wirst die Präsentation ganz anders halten, wenn du 3 Tage dran gearbeitet hast.
Da hast du recht.
Ist meine Vermutung oder meine Erfahrung.
Ja. Kann ich nachvollziehen, aber anstatt der 3 Tage, wo ich versuche, die Grafiken von 12 auf 14 Zentimeter hochzuziehen, weil es optisch schöner ist, dann mache ich noch einen schönen Rahmen drumherum. Also du hast ja von den 3 Tagen mal mindestens 1,5 rein für die Optik gebraucht, nicht für den Inhalt.
Genau.
Die Frage, die sich mir dann stellt, ist man irgendwann noch bereit, Zeit gegen Geld zu tauschen? Das ist das, was ich vorhin kurz angedeutet habe. Weil jetzt könnte man sich ja, angenommen, ich bin jetzt Anfang Mitte 20, ich komme in ein Unternehmen rein, hab jetzt noch PowerPoint-Präsentation 3 Tage gemacht. Das nächste Mal sage ich, nee, für was eigentlich? Weil ChatGPT macht das mindestens genauso gut. Ich lese mich noch ein paar Stunden ein. Das Ding läuft. Dann ergeben sich ja mehrere Fragen daraus. Warum sollte ich jetzt noch bleiben bis 17 Uhr? Wenn nicht, was mache ich denn stattdessen an Tätigkeiten? Was sagt denn mein Chef eigentlich dazu? Weil der Output ist der gleiche, also hätte ich gerne auch das gleiche Geld, obwohl ich vielleicht anstelle von 3 Tagen nur noch 1 Tag gearbeitet habe daran. Ich will nur sagen, diese Fragen werden wir beantworten müssen. Und das wird nicht trivial.
Puh, jetzt hast du 3 große Themenfelder gerade aufgerissen. Lass uns mal bei der Präsentation bleiben. Mein Plädoyer war gerade gar nicht ein Plädoyer für, dass du 3 Tage operativ eine Präsentation bügeln musst,
natürlich.
Um das noch mal klarzustellen.
Ja.
Ich glaube aber auch, dass die andere Seite sozusagen der Skala, wenn du sagst, hey, Chatty macht mir das, 20, 30 Präsentationsseiten innerhalb von 10 Minuten, der knallt mir alles zusammen, das ist auch nicht die Lösung. Weil wenn es um eine Präsentation geht, die du selber hältst, da bleibe ich bei, du musst nicht alle operativen Tätigkeiten machen und ich bin total bei dir. Früher hat man immer gesagt, pro Präsentationsseite brauchst du roundabout 20 Minuten. Wenn du das dann zusammenrechnest, landest du eben bei, sagen wir mal, einer 20-seitigen Präsentation, brauchst du da deine 400 Minuten oder sowas. Die wirst du nicht mehr brauchen. Aber sich in der Tiefe damit zu beschäftigen, ist aus meiner Sicht notwendig. Vor allem, wenn du, wir hatten ja jüngst die Diskussion, da hat ein Minister eine Rede von der KI schreiben lassen. Ich war auf einer Konferenz, da wurde dann per Handzeichen gefragt, wer das verwerflich findet, wer das nicht verwerflich findet. Grundsätzlich ist erstmal nichts dagegen, sich von KI vorbereiten zu lassen. Aber ich erwarte, dass wenn ein Minister vor Menschen tritt, in Fleisch und Blut sozusagen, und er hält eine Rede, dass diese Rede aus ihm kommt, sozusagen. Wie er die vorbereitet hat, ist mir erstmal leidlich egal. Aber wenn das dann am Ende nur noch ein KI-Derivat ist, was er wiedergibt, dann ist das nicht gut. So. Wenn wir uns darauf verständigen können, dann beantwortet sich nämlich die Frage, was machen Menschen zukünftig noch mit der PowerPoint-Präsentation oder der Rede etc. Und dann kommst du unweigerlich zum zweiten Themenfeld. Ich weiß nicht, ob es das zweite oder das dritte bei dir war jetzt. Aber was sagt denn eigentlich mein Chef, wenn ich dann die Art der Produktivität an den Tag lege? Das sind auch Transformationsprozesse. Da müssen sich dann wieder die Alten, in Anführungsstrichen, dran gewöhnen, dass es eigentlich nicht um eine reine Anwesenheit geht oder wie viele Stunden hat er gebraucht, sondern es geht um einen produktiven Output. Ganz wenn genau. Also die Präsentation erstklassig ist und die Präsentation von der Person dann auch noch erstklassig gehalten wird, dann kann es dem Chef und muss es ihm wahrscheinlich sogar egal sein, wenn er nicht 400 Minuten Vorbereitung braucht, sondern nur 180 oder 150. Das hat also was mit einem Blick auf Produktivität zu tun. Und dann musst du natürlich auch bei Unternehmen auf Erlösmodelle gucken und schauen, wie viel Zeit hast du für was und womit verdient man dann am Ende noch Geld. Jetzt habe ich den dritten Themenbereich tatsächlich vergessen, aber ich wollte nur einmal diesen Bogen.
Ich will jetzt nicht sagen, dass das was mit dem Generationenthema zu tun hat, aber es könnte eine Andeutung sein.
Naja, zumindest merkst du da, in was für einem Spannungsfeld wir uns eigentlich bewegen.
Genau.
Aber das passiert übrigens nicht erst seit KI, sondern das bringt ja die ganze Digitalisierung schon mit sich.
Dieser Prozess geht schon viele Jahre.
Ja.
Und das ist ja auch ein Dauerthema.
Ja.
Die Produktivität, wie steht die im Verhältnis zur geleisteten Arbeitszeit
genau.
und dem Output, der hinten dran ist, ja. Heute war es ja eher mal so das Thema, was macht Generationen aus und wie spiegelt sich das auch in den Unternehmen vielleicht mal wieder. Dann lass uns die nächste Folge als Fortsetzung empfinden, wo wir alle Generationen repräsentieren und dann auch die Klischees auch mal gegeneinander laufen lassen. Mhm. Also natürlich im respektvollen Umgang, aber trotzdem mal die Themen so herausarbeiten, auch etwas humorvoll, natürlich kein Bashing betreiben, das ist klar.
Sehr schön, ich freue mich drauf.
Lieber Bernd, vielen Dank für die tolle Folge.
Und bis bald.
Bis ganz bald.
Ciao.
Ciao.